Gott, erhalte uns durch dein Wort, dass wir leben, und lass uns nicht zu Schanden werden in unserer Hoffnung. Amen. So besser? Danke. Liebe Schwestern und Brüder, als Predigtext lese ich Worte aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 1 bis 11. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Liebe Schwestern und Brüder, der Evangelist Johannes nimmt uns mit in ein bewegendes Gespräch. Da sind ja für uns so gesetzte Worte drin: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber wenn man sich mal zurückversetzt, dass das eine turbulente, eine riskante Zeit war und sie stehen da mit ihrem Meister, ihrem Rabbi zusammen, dann kann man vielleicht noch nachspüren, dass das in Wahrheit ein sehr bewegtes und bewegendes Gespräch ist. Die Jünger spüren es, sie ahnen es. Etwas ist anders. Alles wird offenbar anders. Bedrohliches liegt in der Luft und sie fühlen sich verunsichert. Eigentlich klingt alles ganz wunderbar, was Jesus ihnen da sagt. Er redet davon, dass er verherrlicht werden wird. Verherrlicht werden, was soll das denn anderes heißen, als dass Gott allen zeigen wird, unumstößlich und unumgänglich, wer Jesus ist. Alle Verhältnisse werden in das rechte Licht gerückt. Sie glauben da an etwas ganz Großem und Großartigem beteiligt zu sein. Und das sind sie ja auch. Herrlich. Aber warum redet Jesus zugleich von bitterem Verrat? Und dann die seltsamen Worte wenig vor diesem Predigtext, dass das Weizenkorn erst in die Erde fallen und sterben muss, damit es Frucht bringt. Sie merken, dass Jesus da verschlüsselt mehr oder weniger von seinem Tod redet. Er redet davon, dass er einen Weg geht, auf dem sie ihm nicht folgen können. Sie werden ihn verleugnen, sagt er. Warum sagt er ihnen dann sowas: Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht, als wenn genau das auf sie zukommen wird, dass sie sich erschrecken und fürchten werden? Und dann wieder sagt er ihnen, nachdem er ihnen bescheinigt hat, dass sie ihm nicht folgen können: Sie wüssten den Weg, wohin er geht. Wohin ich gehe, den Weg wisst ihr. Da spricht dann sein Jünger Thomas, den es Gott sei Dank im Neuen Testament gibt, sein Jünger Thomas stellvertretend aus, was alle offensichtlich verstört und ratlos macht, weil er nicht versteht, was Jesus da von seinem Tod und von seiner Verherrlichung und von seinem Weg zu Gott, seinem Vater, redet. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Woher sollen wir den Weg wissen? Das Johannesevangelium lässt uns da, so glaube ich, ein Gespräch miterleben, das ans Eingemachte geht, ans Eingemachte des Glaubens. Jesus, wer bist du eigentlich? Wohin gehst du? Und wenn du einen Weg gehst, den wir so nicht verstehen oder nachvollziehen können, wohin geht es dann mit mir, mit uns? Da ist das Johannesevangelium vielleicht richtig seelsorglich mit uns, weil es den Thomas diese Frage stellen lässt und uns damit eine Möglichkeit gibt, unsere eigenen Fragen in die Frage des Thomas zu legen. Wir wissen nicht, wohin du gehst. Woher sollen wir den Weg wissen? Ich finde, und das bewegt mich ja jetzt seit Jahren, diese Frage liegt in der Luft in unserer Kirche, in unseren Gemeinden. Uns geht's ja noch richtig gut. Aber wir erleben, dass der Wind hier und da etwas rauer wird. Da kann man in einem Leserbrief in der WZ lesen, Jesus Christus, eine Legende. Es sei eine systematische Verdummung, Kindern in Kindergärten von ihm zu erzählen. Aber noch mehr bekommen wir schlicht und einfach damit zu tun, dass Jesus bei mehr und mehr Menschen unbekannt ist, weder positiv noch negativ besetzt, unbekannt. Wen juckt's, sagt jemand, der im Berufsschuldienst ist. Kümmert mich nicht. Wir glauben ja, dass wir Teil von etwas Großem und etwas Großartigem sind mit unserem Glauben, mit dem Reich Gottes. Und dann erleben wir trotz wunderbarer und sehr öffentlich gemachter Kirchentage, trotz unseres großen Reformationsjubiläums, dass wir aber in Wahrheit eine Kirche im Rückbau sind. Im Rückzug hoffe ich nicht, aber im Rückbau auf eine Kirche, die kleiner wird. Und dann ringen wir viel mit der Frage, wie wir denn diese anders werdende Kirche begleiten, gestalten, ordnen wollen. Und dabei passieren uns auch viele Fehler und Verletzungen und Versagen. Wo will Jesus Christus mit uns hin? Heute in den bewegenden Fragen. Wir wissen den Weg nicht. Was kann die Medizin? Was darf die Forschung? Was sollen sie tun können und dürfen? Was hätten wir im Namen Jesu Christi zu der explodierenden digitalen Welt zu sagen, die sich viel schneller entwickelt, als wir das begreifen können und wo es doch gilt, in ihr und mit ihr zu leben? Wie können wir ungebremst und bedingungslos Anwälte der Menschen auf der Flucht sein und zugleich Anwälte eines gerechten und friedvollen Lebens hier bei uns, wo alle vorkommen, wo keiner sich zurückgelassen fühlt? Herr, wie sollen wir den Weg finden? Wir sind auch angefochten, anders als Thomas damals, aber wir sind auch angefochten. Haben wir uns als wohlhabende Kirche zu sehr eingerichtet? Haben wir uns abhängig gemacht von dem, was wir haben, Geld, Gebäude, Besitz, von der Bedeutung in unserer Gesellschaft, die spürbar nachlässt? Lassen wir die Ängste und Sorgen, das Bedürfnis nach Geltung in der Öffentlichkeit über uns Herr sein? Wie sollen wir den Weg wissen? Und persönlich fragen das vielleicht noch mehr Menschen, als sie es im Blick auf eine ganze Gemeinde oder eine ganze Kirche fragen. Wenn wir mit dem eigenen Leben angefochten sind, da liegt jemandem viel daran, den eigenen Glauben an Enkel und Kinder weiterzugeben, aber so richtig ansprechen und erreichen lassen sie sich dadurch nicht. Vielleicht fürchten wir sogar, wir haben sie verprellt. Manche erzählen mir das und ich weiß es selbst. Es scheint, als wenn der eigene Glaube gerade da versagt, wo wir ihn nicht an die nächste Generation weitergeben können, Bedeutung verliert. Und wenn wir mit dem eigenen Leben mal gar nicht wissen, wo es hingehen soll, dann kann auch das unseren Glauben verstören. Eine Trennung reißt die Liebe, reißt die Familie auseinander. Der Boden geht unter den Füßen regelrecht weg. Wo willst du mit mir hin, Jesus? Trauer verdunkelt das Morgen. Oder ich werde mit einer eigenen Schuld konfrontiert, kann nicht mehr davonlaufen und schäme mich furchtbar über mich selbst. Wo kann es für mich hingehen, Jesus? Wie mächtig können Angst und Sorge sein, wenn sie nach der Seele greifen? Wir wissen nicht, wo du hingehst. Woher sollen wir den Weg wissen? Da mögen Sehnsucht und Zweifel in dieser Frage des Thomas mitschwingen, vielleicht das Eingeständnis eigener Schwäche, eine ganz offene Suche und auch ein bisschen Erschöpfung. Ich bin dankbar für diese Frage des Thomas. Sie ist für mich wie ein Angebot im Johannesevangelium, denn diese Frage hat ja eine Adresse: Jesus selber. Herr, sagt er, Herr. Wir tun uns ja oft eher schwer mit dieser Anrede, die aus herrschaftlichen früheren Zeiten zu kommen scheint, wo es Herren und Knechte gab. Ich möchte es aber mal ganz bewusst beibehalten. Herr, sagt er. Denn in dieser Anrede mag schon eine Gegenrede gegen all die Mächte und Gewalten und Zwänge und Druck und Sorgen liegen, die über uns Herr sein wollen, herrschen wollen. Herr, wir wissen nicht. Das möchte dann schon der Anfang der Freiheit sein, von alledem, was über uns so gerne Macht gewinnen will, dass wir mit all diesen Fragen Jesus selber anreden. Dass die Fragen nach dem Weg zuallererst an seine Adresse gehören, dass wir in das Gebet gehen mit ihm selbst. Als ich hier reinkam, fiel mein Blick als erstes oben auf den Aufdruck jetzt auf der Schutzfolie: Die Kraft des Menschen ist das Gebet. Beten ist Atemholen aus Gott. Beten heißt sich Gott anvertrauen. Dietrich Bonhoeffer. Mit Jesus ins Gebet gehen, ist der Ort, wo unsere Fragen hingehören. Indem Thomas Jesus selber fragt, gibt er ihm ja Raum. Er gibt Jesus die Gelegenheit, seine orientierungslosen und verstörten Jünger sozusagen auf ihn zurück zu konzentrieren. Ich bin der Weg, sagt er ihnen, so wie man vielleicht schon mal mit einem Menschen redet, der die Nerven verliert, die Orientierung verliert und kopflos ist. Und dann sagt man, guck doch her, ich bin da, sieh mich an. So scheint Jesus zu sagen, ich bin da, ich bin der Weg. Lassen wir uns das von ihm sagen. Geben wir ihm den Raum, geben wir ihm Gelegenheit, dass er uns mit unserer Konzentration zu sich kehrt, auf ihn zu und uns bei sich hält, an seiner Hand, auf seinem Weg. Aber da ist noch etwas, liebe Schwestern und Brüder, in der Frage des Thomas, was da herauskommt, was uns auch betrifft und was ich noch eine Spur schwieriger finde. Was Thomas verstört, ist am Ende Jesus selbst. Seine Ankündigung, dass er einen Leidensweg gehen wird, auf dem sie ihm nicht folgen können. Gerade dadurch, sagt er dann wieder, wird er verherrlicht, von Gott herrlich gemacht. Gerade dadurch zeigt er uns, offenbart er uns Gott den Vater. Nur dadurch. Herr, sagt Philippus daraufhin, und ich muss bei allem Ernst dieser Geschichte etwas schmunzeln, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Eine hochaktuelle Reaktion. Zeige uns den Vater und es genügt uns. Ich erkenne mich wieder, ich erkenne uns wieder. Warum der Weg ans Kreuz? Zeige uns doch den Vater, das genügt uns. Ein Jesus, der uns die Nähe Gottes zeigt, der uns liebt, der uns des liebenden Vaters gewiss macht, das verstört uns nicht, das provoziert uns nicht, das ficht uns nicht an. Aber nun sagt der Jesus, der diesen Weg geht, diesen verstörenden Weg, ich und der Vater sind eins. Der Vater ist in mir und ich bin im Vater. Für uns unvorstellbar, so eng verbunden, dass man eigentlich nur sagen kann, mit Jesus oder in der Person von Jesus setzt Gott selber sich tatsächlich dem Kreuz aus. Also der Vater, den wir gezeigt bekommen wollen, und das genügt uns, ist genau der, der sich in seinem Sohn dem Kreuz aussetzt, der sich ganz und gar an Jesus bindet, bis in diese unvorstellbare Tiefe. Was ist bei uns mit dem Jesus, der an unserer Stelle irgendwie das alles aushält und aushalten muss, was sich zwischen uns Menschen und Gott aufgetürmt hat, an Bergen, die uns trennen? Der Jesus, der an unserer Stelle ein Ja zu Gott durchhält, gegen alle Mächte und Gewalten, die uns von Gott abbringen. Was ist mit dem Jesus, der Gottes Liebe zu uns durchhält, obwohl sie am Kreuz an unserer Untreue zerbrechen müsste? Wenn ich das ernst nehme, was Jesus sagt, dass er und der Vater eins sind, eine einzigartige Verbindung, dann hat doch Gott in Jesus selber den Part übernommen, der eigentlich uns Menschen zustand, nämlich die Trennung zu Gott zu überwinden, uns aus eigener Kraft mit Gott zu versöhnen, was wir offenbar nicht können und nie konnten. Diesen Part hat Gott für uns übernommen in Jesus. Ein schmerzhafter Weg, ein befremdlicher Weg. Er übersteigt unser Denk- und Fassungsvermögen. Er verstört Thomas und Philippus, sie alle. Und er verstört immer wieder ja auch uns. In der theologischen Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen heißt es, als wenn man alle diese Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium zusammenfassen wollte: Jesus Christus ist das eine Wort Gottes. Das heißt ja, er ist vollkommen alles, was uns Gott zu sagen hat. Mehr noch, Gottes Wort ist ja nicht nur etwas, das etwas sagt. Gottes Wort hat alles Leben geschaffen. Es bedeutet Leben, und wenn Jesus Gottes Wort ist, heißt das, er bedeutet Leben. Er ist das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir uns in seine Liebe, in seinen Einfluss begeben, dann werden wir tatsächlich wie neu geboren als Gottes Kinder, so wie wir gedacht waren, zumindest auf dem Weg dahin. Eine neue Kreatur, sagt Paulus. Und ganz ähnlich höre ich Hans-Dieter Hüsch in seiner Psalmdichtung, wenn er sagt: Vergnügt, erlöst, befreit bin ich, denn durch Jesus nimmt Gott in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit, und dadurch werde ich vergnügt, erlöst, befreit. Es scheint oft so, als wenn wir diesen Jesus fliehen oder so um ihn herum schiffen, als wenn wir ihn meiden, auch in unserer Verkündigung und in der Theologie der vergangenen Jahre. Michael Welker, Theologe in Heidelberg, hat uns in Europa sogar so etwas wie eine Christusphobie bescheinigt, eine Christusfurcht oder Christusvermeidung, wie immer man das übersetzen will. Lieber sprechen wir von Jesus als einem, der uns die Menschenfreundlichkeit Gottes zeigt. Je nachdem, wie nahe man Jesus steht oder nicht, kann das auch die Formulierung annehmen, der uns menschenfreundliche Werte hinterlässt, der die abendländische Kultur mitgeprägt hat, aber das lebendige Heil der Welt der uns derjenige, der uns den Weg zu Gott zurückgebahnt hat, den wir rettungslos verloren hätten? Damit kommt er nicht mehr ganz so oft vor. Dieser Jesus ist damals wie heute offenbar eine Zumutung. Jesus als der Christus, als das eine Wort Gottes. Wir haben uns schon mal gefragt, ob das in der Kirche der Reformation sogar ein blinder Fleck geworden ist. Ein blinder Fleck in unserem Glauben, in unserer Verkündigung. Wir wollten es den kirchenfernen Leuten leicht machen mit unserem Glauben und haben den schwergängigen Jesus leicht geredet. Aber genau das macht uns, fürchte ich, umgekehrt oft so anfällig für die Ängste oder für die Anfechtungen, für dieses Nicht-Wissen, wo es lang geht, das wir heute erleben. Die Wahrheit, das Leben, der Weg liegt genau in dem Jesus, der ans Kreuz gegangen ist und am Ostermorgen auferweckt wurde. Ihn zu umgehen heißt, die ganze Kraft zu umgehen, die Gott uns schenkt, in dieser Welt in seinem Namen als seine Boten zu leben. Denn da ist seine Macht, da ist die Macht der Liebe Gottes erkennbar. Jesus selber ist der Weg und er ist es offenbar nur so, auf diesem Weg. Dann ist er der Boden, der sich unter unsere Füße legt, damit wir auftreten und Halt finden können. Dann ist die Beziehung zu ihm das Leben, in dem wir selber Leben finden. Dann liegt in dieser Beziehung die Wahrheit, nicht in abstrakten Definitionen von Recht haben und nicht, sondern in dieser Beziehung, die man erlebt, liegt dann die Wahrheit. Daran können wir uns festhalten und darin sind wir festgehalten, auch wenn wir den Weg, der vor uns liegt, nicht sehen. Er ist es. Für mich ist tröstlich, dass schon die Jünger, die allerersten, die mit ihm zusammen waren und ihn ja regelrecht gesehen haben, daran versagt haben. Das ist sicherlich nicht gut gewesen, aber dennoch für uns tröstlich, dass sie weggelaufen sind, ihn leugneten, obwohl sie ihm aus ganzem Herzen folgen wollten. Hast du mich lieb? Fragt der auferstandene Jesus Petrus, als er wieder vor ihm steht. Petrus, der ihn verleugnet hatte. Und uns mag wie dem beschämten Petrus nur die Antwort bleiben: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, in Klammern, auch wenn ich immer wieder daran versage. Denn das tun wir doch, Jesus lieb haben. Das wollen wir doch. Ich glaube das, wenn es auch gebrochen ist und angefochten mit Versagen, aber wir wollen es, wir wollen ihm vertrauen. Bei Petrus hat Jesus dieses angeknackste "Du weißt, dass ich dich lieb habe" akzeptiert als ein Glaubensbekenntnis. Er hat den Petrus zu sich gekehrt, er hat ihn beauftragt und er hat ihn seinen Weg geführt, auch in eine Richtung, in die er nicht gehen wollte. Ich glaube, genau das brauchen wir persönlich und das brauchen wir als Kirche der Reformation. Dass Jesus uns umkehrt zu sich. Und ich weiß nicht, ob ich ehrlich darauf warte, dass er es wirklich tut. Ich hoffe, er tut es, auch wenn ich nicht ehrlich darauf warte, dass er es tut. Dann kann man mit Hans-Dieter Hüsch nur sagen und auch loben, was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen. Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Amen.